Der Predigttext für den 14. Sonntag nach Trinitatis aus der ersten Reihe der Predigttexte unserer württembergischen Kirche steht im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, im 28. Kapitel. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Charan und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich will mit dir sein und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Der Abschiedsgottesdienst ist noch nicht zu Ende. Dr. Bamberger, der Stuttgarter Rabbiner, war extra nach Rexingen gekommen. Wie viele hat sich auch Berthold Pressburger zur Auswanderung entschlossen. Aber was heißt Auswanderung? Eine Flucht ist es. Was haben seine Vorfahren nicht alles getan für diesen kleinen Ort am Schwarzwaldrand? Das ist jetzt alles nichts mehr wert. Was in kaum einer Gemeinde gelungen war, hier wird es wahr, eine große Gruppe, 40 Männer, Frauen und Kinder, werden sich gemeinsam auf den Weg machen. Nicht Amerika ist ihr Ziel, wie bei den meisten, Eretz Israel, Palästina, dorthin streben sie. Er hat schon fleißig Hebräisch gebüffelt, Berthold, nein, Berthold wollte er nicht mehr heißen, dort Baruch. So sollte sein neuer Name sein, Baruch Pressburger, Baruch, der Gesegnete. Aber ob das so kommen wird, ob er gesegnet sein wird, ob er überhaupt das Land der Verbrecher und der Mitläufer wird verlassen dürfen? Er hält es nicht mehr aus, er verlässt die Synagoge an diesem kalten Februarmorgen im Jahr 1938. Will er sich noch einmal all die Orte ansehen und einprägen, die seine Heimat gewesen waren? Er geht hinüber zum Friedhof mit seinen halb verwitterten und neuen Grabmalen. Das Haus der Großeltern, die jüdische Schule, das Rathaus. Da steht er vor dem Feuerwehrgerätehaus. Wie viele Übungen haben sie nicht abgehalten? Dort Christen und Juden. Dem Feuer war es egal gewesen. Dem Feuer jetzt, das Feuer jetzt verzehrt nur die einen. Am Ende seines Wegs steht er wieder vor der Synagoge. dem stolzen Gebethaus auf der Anhöhe über dem Dorf. Sein Blick schweift weithin über Haus und Land. Da stimmt drinnen der Kantor feierlich das Mustaf-Gebet, das Schlussgebet an. Baruch, der Berthold gewesen war, steht vor der Tür und sein Blick wandert nach oben. Auf der steinernen Tafel über dem Eingangsportal steht das alte Wort. Wie oft hat er es schon gelesen? Sein Hebräisch ist nicht gut, war noch nie gut gewesen. Aber das, was da steht, das konnte er schon als Kind auswendig hersagen. Es ist das, was Jakob, der Ahn, ausrief damals auf seiner Flucht. Manora makom hazeh enze ki im vet Elohim veze shar hashamayim. Wie heilig, wie ehrfurchterregend ist dieser Ort. Hier ist nichts als Gottes Haus und dies ist die Pforte des Himmels. Sie öffnet sich, die Pforte des Himmels, und die Gemeinde strömt heraus in den kalten Winter. Viele auf dem Weg in die Flucht. Andere, die bleiben auf dem Weg des Todes. Baruch geht hinein in das Gebethaus, er strebt dem Toraschrein zu. Keiner ist da, ihn daran zu hindern, den Vorhang aufzuziehen. Ganz ungewöhnlich, man darf das nicht, aber er hebt eine der mächtigen Schriftrollen heraus, er legt sie auf das Lesepult und rollt sie auf bis zu der Stelle. Wie hat Gott zu Jakob gesagt, als er schlief, den Kopf auf einen Stein gebettet, damals auf seiner Flucht vor seinem Bruder? Da steht es. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und ich will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ja, das gilt dir. Er hat den Rabbiner gar nicht kommen hören und erschrickt dir und allen, die sich auf ihn verlassen. Der Rabbi wendet sich um und geht, auch Baruch macht sich auf den Weg der Flucht und der Ungewissheit wie einst sein Stammvater. Die Erfahrung, die Baruch macht, sie ist so alt wie die Menschheit. Ein Mensch ist auf der Flucht. Jakob vor dem Zorn des Bruders, Baruch vor dem wahnhaften Hass derer, die doch seine Nachbarn und Mitbürger gewesen waren. Wir hier in Steinach, in unserem Land, wir freilich müssen nicht fliehen. Nicht vor wütenden Brüdern, nicht vor verblendeten Geiferern oder Schweigenden. Wir gehen unserer Arbeit nach. Wir sind unbeschrittene und unbescholtene Bürger. Niemand will uns etwas Böses. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Unsere Umwelt ist intakt, zumindest noch. Wir können denken und sagen, was wir wollen. Ja, wir können selbst in aller Öffentlichkeit über die Kanzlerin herziehen. Das Thema Flucht ist dennoch gegenwärtig in unseren Zeitungen, in Fernsehen und Radio. Millionen sind auf dem Weg. Auf der Flucht vor Armut und Krieg, vor Verfolgung und Perspektivlosigkeit. Und alle wandern sie durch finstere Täler und dürre Wüsten. Aber wir, Gott sei Dank, wir nicht. Und wir können denen doch auch keine Zukunft bieten, oder? Den allen? Wir können nicht die ganze Welt retten. Ja, wie wir umgehen sollen mit den Heerscharen, die auf der Flucht sind, das ist schwer zu beantworten. Viele verbreiten ihre Rezepte und Meinungen von ganz rechts bis ganz links, ist da alles dabei, jeder drückt seinen Senf aus der Tube. Nur ja, keinen dieser potenziellen Verbrecher und Kulturzerstörer reinlassen, allen eine Zukunft und eine Heimat bieten, sagen die anderen. Die Kirche leistet ihren Beitrag zur Debatte, ob die Entscheidung der EKD, ein eigenes Schiff ins Mittelmeer zu schicken, sehr weise ist. Das wird sich noch zeigen. Was sich schon jetzt zeigt, ist auf jeden Fall eine große Verunsicherung in weiten Teilen der Gesellschaft, besonders in den Kirchen. Was sollen wir tun? Was lassen? Wo müssen wir handeln, vielleicht auch gegen den Mainstream? Wie sollen wir das wissen? Wir sind ja nicht auf der Flucht. Aber ist die Geschichte Jakobs nicht auch zu einem Teil unsere eigene Geschichte? Ist uns das Thema Flucht wirklich so fremd, dass wir die Einsamkeit der steinigen Wüsten nicht spüren könnten? Ja, es stimmt, physisch sind wir natürlich nicht auf der Flucht, sind wir nicht verfolgt. Wir wohnen sicher, wir arbeiten, wir freuen uns in unserer Familie, wir reisen sorglos um die Welt. Wir haben ein Auto, ein Haus, eine Wohnung, Wohlstand, Reichtum. Und doch ist es manchmal genau das, was uns verfolgt. Ein Anspruch, den wir an uns selbst haben oder mit dem andere uns entgegentreten. Eine Familie, eine Beziehung, die uns im Laufe der Jahre schleichend oder mit einem Paukenschlag abhanden gekommen ist. Die Erfahrung, dass wir reich sind an allen möglichen Dingen und doch arm in unserer Seele, armselig. Womöglich fliehen wir vor dem, der wir sind, auf der Suche nach einem ganz anderen, der wir gerne wären. Soll also niemand sagen, das Thema Flucht und Vertreibung ginge ihnen nichts an. Und was ist unser Traum, wenn wir durch die Wüsten unseres Lebens stolpern? Wonach sehnen wir uns, wenn das Alte fragwürdig oder tot und das Neue außer Sicht ist? Vielleicht täte uns ein Traum, wie ihn Jakob träumte, gut. Vielleicht hülfe es uns, die Jakobsleiter zu sehen. Nicht eine unserer menschlichen Leitern, die schwankend und unsicher vor uns nach oben in den leeren Himmel ragen, von dem wir nichts zu erwarten haben, weil wir ja alles selbst zu tun gezwungen sind. Ja, aber von wem eigentlich sind wir dazu gezwungen? Doch nur von uns selbst. Die Bibel zeigt uns eine andere Leiter. Es ist eine Leiter, deren oberes Ende nicht an einem brüchigen Kirschbaumast menschlicher Hybris anliegt. Jakobs Leiter schafft eine Verbindung zwischen uns, zwischen unseren Fragen, unseren Ängsten und Hoffnungslosigkeiten und zwischen Gott. Was wir von dieser Verbindung erwarten dürfen, das ist das, was Jakob gehört hat. Es ist das, was unserem Baruch Berthold Zuversicht gab auf seinem Weg, seine Flucht ins Neue und Ungewisse, denn sie, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Unser Leben ist kein Honigschlecken. Ist es deshalb schlecht? Die Engländer sagen, life is not meant to be easy, life is meant to be life. Das Leben ist nicht dazu da, leicht zu sein. Das Leben ist dazu da, gelebt zu werden. In erster Linie muss Leben Leben sein. In allen Schwierigkeiten und Problemen, nie der Lethargie verhaftet, voll der Träume, Wünsche, Hoffnungen, die es zu verwirklichen gilt. Jakob hat das so gesehen. So wie auch Baruch Pressburger. Jakob kam in der Fremde zu einer großen Familie, zu Wohlstand, Reichtum, zu Glück, ja, und er kehrt am Ende zu einem zumindest halbwegs versöhnten Bruder heim. Baruch und seine Freunde gründen im Norden Israel ein kleines Dorf, Shavei Zion, Rückkehrer nach Zion, eine neue Heimat in der Alten. Wie das bei Ihnen sein mag, oder bei mir, oder bei vielen, die körperlich auf der Flucht sind in unseren Tagen, das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich möchte zu bedenken geben, dass der biblische Gott sich gerne in den Wüstenerfahrungen der Menschen zu erkennen gibt. Dem Mose am Dornbusch oder hier in unserer Geschichte dem Jakob im Traum von der Himmelsleiter. Oder später Elia in der Felsenkluft am Horeb. Und uns womöglich in den finsteren Tälern, durch die unsere Wege führen. Der Schluss der Geschichte ermutigt uns hier nur ja nicht kleinlich zu denken und zu sein. Nachdem er aufgewacht war, tat Jakob ein Gelübde. Wenn Gott mit mir ist und wenn er mich behütet und wenn er mir Brot zu essen und Kleider zu anziehen gibt und wenn er mich im Frieden begleiten wird, so soll er mein Gott sein. Was ist denn das für ein Glaubensbekenntnis? Gottes Gegenwart in unserem Leben ist kein Hirngespinst, kein klebriges Netz, das unsere Gedanken umgarnt. Gottes Gegenwart ist spürbar. Dort nämlich, wo Menschen Mut und Hoffnung erhalten in all den Todeserfahrungen eines Lebens, wo wir aufgerichtet werden und wo wir uns sehen können als das, wozu wir erschaffen sind. als Menschen, deren Leben umschlossen ist von dem Wort der Bibel, wo es ganz am Anfang und über allem heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut, sehr gut. Dieses Wort, das steht über unser aller Leben. Also, wie wir jetzt umgehen sollen mit dem Politikum unserer Tage, der Frage nach Flucht und Vertreibung und ihre Folgen für unsere Gesellschaft, so wie Menschen, die im anderen genau das sehen, einen Menschen. Das ist ihnen zu schwammig. Kann sein, aber ich erinnere sie an die Engländer, auch wenn die ja jetzt keinen so guten Leumund haben, gerade life is not meant to be easy. Life is meant to be life. Not easy, nicht leicht, ist auch unser nächstes Lied. Die Organistin sagte, sie kennen es noch nicht. Wir werden sehen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wer es nicht kennt, der singt desto lauter mit. Das wird schon gut werden.